SWR 2 Tandem
mit Bernd Lechler. Guten Abend. Heute ist der 9. Deutsche Diversity-Tag, ein Aktionstag gegen die Benachteiligung von Menschen, etwa wegen ihres Alters, Geschlechts, sexueller Orientierung oder Hautfarbe. Und auch diese Kategorie wurde zuletzt oft vernachlässigt, wegen ihrer sozialen Herkunft. Klassismus ist es, wenn GeringverdienerInnen oder Gewerbslose oder Arbeiterkinder benachteiligt oder ausgegrenzt werden. Aus Bremen zugeschaltet ist uns der Politikwissenschaftler Bernd Hüttner. Er hat sich viel mit diesem Thema beschäftigt, nicht zuletzt, weil er selbst als Bauernsohn aus Hohenlohe mit einigen sehr typischen Klassenhürden konfrontiert war. Willkommen, Herr Hüttner.
Ja, guten Abend, Herr Lechler. Grüße nach Baden-Baden.
Wenn man so einen Diversitätstag veranstaltet, wie viel Wirkung trauen Sie so einem Tag zu?
Naja, ich glaube, dass so ein Diversitätstag schon eine große Wirkung hat. Wir freuen uns auch, wenn das Thema Diskriminierung mehr in die Öffentlichkeit kommt. Man sieht es ja auch, dass da sehr potente Partner dabei sind. Wir in den Gruppen und in den Initiativen, wo wir uns um Klassismus eben, so ist ja der Begriff, den wir benutzen.
Wen meinen Sie denn jetzt mit wir?
Mit wir meine ich zum Beispiel verschiedene ASTA-Referate, verschiedene Autorinnen. Es gibt ja nicht nur unser Buch, um was es heute gehen soll, sondern auch andere, die eben in den letzten 8 bis 10 Monaten rausgekommen sind. Wir versuchen eigentlich ein bisschen die Diversität ein bisschen radikaler zu denken und ihnen zu sagen, ja gut, uns geht es nicht nur um so einen individuellen Aufstieg, sondern man muss sich eben auch die strukturellen Hürden, die es im Bildungssystem, im Sozialsystem weiterhin gibt, angucken. Und da sind wir ein bisschen skeptisch, was dieses, den gängigen Diversity-Ansatz angeht, dass der einfach zu kurz springt.
Unser Gast ist Bernd Hüttner, Politikwissenschaftler, Referent für Zeitgeschichte und Geschichtspolitik der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Aktivist, mit dem ich über Klassismus sprechen will. Ich habe diesen Begriff eingangs so ein bisschen umrissen, Herr Hüttner, aber Sie würden das vielleicht präziser fassen. Was ist Ihre Definition von Klassismus?
Naja, Klassismus bedeutet, dass es einfach eine Vorurteilsstruktur gibt und eine Diskriminierungsstruktur, wo Menschen diskriminiert werden und benachteiligt werden aufgrund ihrer sozialen Herkunft. Und soziale Herkunft ist ja im Grunde eine Umschreibung für Armut oder für Arbeiterklasse, für Armutsklasse, für wir versuchen auch das Wort Unterschicht zu vermeiden. Das ist ja im Grunde der gängige Begriff, den finden wir aber abwertend und benutzen den deswegen nicht. Mhm. Und man sagt normalerweise, dass es sozusagen eine individuelle Ebene gibt. Klar, wie viel Geld hat die Familie gehabt, in der man aufgewachsen ist? Wie war da der Habitus? Hat man eine Aussicht auf Erben? Hat man keine Aussicht auf Erben? Und es gibt natürlich sozusagen überindividuell, also jenseits der einzelnen Person, gibt es Strukturen, die in den Medien ja auch reproduziert werden. Eben, ich habe schon genannt, es gibt ja auch den Begriff Unterschichtsfernsehen, wo ja abgewertet wird oder wenn eben Arbeitslose als faul dargestellt werden. Das hat ja bestimmte Auswirkungen auf die Menschen, die dann von diesen Vorurteilen betroffen sind.
Diskutiert wird es ja vor allem im Bildungsbereich, also wenn etwa im deutschen Schulsystem Arbeiterkinder seltener Gymnasialempfehlungen bekommen zum Beispiel. Aber das ist eben längst nicht der einzige Bereich. Wo und wie sind Menschen noch regelmäßig mit Klassismus konfrontiert?
Naja, ich glaube, dass alle, die nicht sozusagen dem Bild einer Normalität, die es ja vielleicht auch so nicht gibt, aber die man ja in den Medien oft antrifft, die dem nicht entsprechen, also auch Arbeitslose sind von Klassismus betroffen, Leute, die wohnungslos sind, Menschen, die vielleicht in Einrichtungen der Jugendhilfe sind, können gegebenenfalls von Klassismus betroffen sein. Das ist ja ein Prinzip, was in vielen Bereichen anzutreffen ist. Ne?
Wie schlägt der zu?
Der schlägt insofern zu, dass die Leute erstmal sozusagen individuell benachteiligt sind und auch einfach mehr Widerstände überwinden muss. Also es ist für ein Kind aus einem armen Haushalt weit schwieriger. Sie haben es ja eingangs genannt, die Zahlen sind eigentlich auch bekannt. Ist es weit schwieriger, das ist auch durch viele Studien und Umfragen, das wird ja auch erfasst, diese Zahlen, ja, die hat sich jetzt niemand ausgedacht, ist es einfach weit schwieriger, eine Gymnasialempfehlung zum Beispiel zu bekommen. Oder das klassische Beispiel, was immer wieder zitiert wird, ist, man nimmt eben eine Klassenarbeit, schreibt da einmal einen migrantisch klingelnden oder einen unterschichtig klingenden Namen drauf und einmal einen Namen, der sozusagen vielleicht Alexander lautet. Und dann gibt man diese Arbeit Lehrerinnen. Und der Effekt ist immer, dass die Menschen, die sozusagen diesen Nicht-Mittelschichtsnamen haben, dass die schlechter bewertet werden, obwohl es dieselbe Arbeit ist. Ja. Und das zeigt ja schon, dass diese Vorurteile Wirkung auch haben im Alltag von sehr vielen Schülerinnen, von sehr vielen Jugendlichen, von sehr vielen Studierenden. Und es geht auch um dieses, das ist auch das, was in unserem Buch immer wieder auch auftaucht, dass die Menschen sich einfach sozusagen, wenn sie sich aus diesem Milieu rausbewegen, sich in dem, ich sage jetzt mal, akademischen Milieu oder Bildungsmilieu, da kann man über die Begriffe jetzt streiten, dass die sich einfach auch da schwer tun oder sich fremd fühlen, ja. Und das ist ja auch eine Hürde, wenn ich mich jetzt auf einer Konferenz oder an der Uni an sich nicht wohlfühle oder nichts sagen traue oder mich schwer tue, in einer Arbeitsgruppe mitzumachen oder mich einer anzuschließen, habe ich natürlich Hürden, die den Verlauf des Studiums erschweren.
Ich sage kurz zur Erklärung dieses Buch, von dem Sie gerade nochmal gesprochen haben, das heißt Klassismus und Wissenschaft. Da geht es um die Lebensläufe von Leuten eben, die an die Uni gegangen sind, aus einem einfacheren oder aus einem nicht so akademischen Milieu oder eben aus einer nicht so akademischen Schicht kommend und wie die das erlebt haben. Da kommen wir noch im Detail drauf. Aber ich würde gerne noch einen Moment bei diesem allgemeineren Begriff bleiben und wo es den überall gibt, wo ihn die nicht davon Betroffenen vielleicht auch nicht so registrieren oder nicht so bewusst wahrnehmen. Erleben wir zum Beispiel seit einem Jahr auch einen Corona-Klassismus?
Naja, das ging ja, ob das jetzt Corona-Klassismus, ich weiß, dass es den Begriff gibt, da muss man vielleicht sicher auch noch ein bisschen mehr forschen, aber wo es ja relativ schnell oder deutlich war und auch durch die Medien ging, war ja, dass man sagt, wie sind denn die Inzidenzen in den verschiedenen Stadtteilen? Also je höher die Arbeitslosigkeit war und je geringer das Haushaltseinkommen, umso höher waren ja die Inzidenzen. Das Beispiel war ja, glaube ich, Köln, wo im Villenviertel war die Inzidenz null. Und im sogenannten Armutsviertel oder im sozialen Brennpunkt, da war sie halt sehr hoch. Und es liegt ja jetzt nicht daran, dass diese Leute sich weniger waschen oder unvorsichtiger sind, sondern die haben einfach beengtere Wohnverhältnisse, haben wahrscheinlich auch schlechtere Jobs, wo sie gezwungen sind, rauszugehen. Die können kein Homeoffice machen, also sind sie auch stärker betroffen. Wenn ich aber sage, ja gut, das sind alles Migrantinnen und die kümmern sich nicht um die Hygienevorschriften oder um die Hygienerichtlinien und interessieren sich nicht dafür, dann ist das ja auch so eine Abwertung. Ja. Ich blende ja die reale materielle Situation dieser Menschen in diesem sogenannten Problemstadtteil aus und stülpe da so ein Bild drüber, was ja falsch ist, was ja interessengeleitet ist, um die vielleicht abzuwerten oder zu diffamieren oder vielleicht von anderen Sachen abzulenken. Das ist ja oft bei Vorurteilen so, dass vielen sind ja die Vorurteile, die sie haben, ja auch gar nicht bewusst. Das ist ja gerade, was diese Debatte auch so schwierig macht, dass dann viele, wenn man zu ihnen sagt, hey, hallo, du hast ein Vorurteil, dann sagen die, nee, das stimmt ja gar nicht. Du willst mir hier irgendwas aufherrschen oder mir irgendwas vorschreiben und das sehe ich jetzt gar nicht ein. Ja, und das macht ja oft diese Debatten um solche Themen, das ist ja nicht nur bei Klassismus, das ist ja bei anderen auch so, macht die eben so schwierig und so konfliktbehaftet auch.
Ne? Das ist ein sehr interessanter Punkt, finde ich, weil Klassismus eben ja nicht nur so handfeste Diskriminierung oder Ausbeutung meint, sondern eben auch so eine ganz subtile Geringschätzung, also diese viel zitierten feinen Unterschiede. Welche typischen Beispiele würden Sie da anführen?
Naja, die feinen Unterschiede ist ein Begriff eines französischen Soziologen. Der hat es im Grunde auf den Geschmack, auf Essensmanieren, welche Musik höre ich, wie wohne ich. Der hat sogar untersucht, welche Bilder sich Menschen an die Wände hängen und konnte das wirklich anhand der Schicht, er hat es damals Schicht genannt, nicht Klasse, auch zuordnen. Und natürlich ist es so, dass es Kulturprägungen oder Kulturformen gibt, die anerkannter sind als andere. Ich sage jetzt mal, klassische Musik ist wahrscheinlich in bestimmten Schichten oder in bestimmten Klassen besser angesehen als eben jetzt Schlager oder Essensmanieren oder Körperhygiene. Ja, das sind ja Sachen, wo es ja ein relativ breites Spektrum an Möglichkeiten gibt, wie man leben kann. Und dann kann man sich, wenn man jetzt da vielleicht eine andere Herkunft hat oder eben anderes gewohnt ist, kann man sich, wenn man jetzt in Kreise kommt, wo das anders gemacht wird und diese Kreise auch noch so auftreten, als ob ihr Leben das Normale wäre oder auch das Richtige, kann man sich natürlich unsicher fühlen. Also passiert mir auch, jetzt nicht gerade jeden Tag, aber gelegentlich schon.
Und vielleicht noch kurz, weil ich es eingangs schon erwähnt habe, dieser Begriff der Klasse war aus dem öffentlichen Diskurs eine ganze Weile fast verschwunden, obwohl gerade so viel von Diversität geredet wird. Also wir haben ein Antidiskriminierungsgesetz, wir haben die SPD, die Linke und Gewerkschaften. Warum war auch für die dieser Begriff Klasse offenbar aus der Mode gekommen?
Naja, das liegt ja ein bisschen an der deutschen, ich sag mal, Nachkriegsgeschichte, wo ja so das, ja, das Bild einer, ich glaube, nivellierten Mittelschichtsgesellschaft war ja das Bild, ne? Dass man gesagt hat, ja klar, es gibt ja keine Arbeiterklasse mehr. Jeder und jede gehört jetzt mehr oder minder zur Mittelschicht. Und das ist schon auch durch die Ereignisse Finanzkrise 2008, 2009, ist es schon auch in Frage gestellt worden, ja. Und es ist ja nicht mehr zu übersehen oder auszublenden, dass es eine extreme soziale Ungleichheit gibt, dass es Armut gibt, dass, ich weiß nicht, 15, 18, 20% der Kinder in einigen Großstädten oder in vielen Großstädten in Hartz-IV-Haushalten leben und, und. Also das ist schon wieder thematisiert worden. Und das hat natürlich auch ein bisschen, ja, Sie haben es gesagt, ein bisschen mit dem, ja, mit das, dass es auch sichtbar wird. Ja, also durch Corona wurde eben auch sichtbar, die sogenannten systemrelevanten Berufe werden eben oft auch wahnsinnig schlecht bezahlt. Und dadurch wurde das ganze Thema Gleichheit, soziale Ungleichheit, Armut, Ausgrenzung, wurde einfach auch wieder auf die mediale Agenda gesetzt, ja.
Der Politikwissenschaftler Bernd Hüttner ist unser Gast in SWR 2 Tandem am Deutschen Diversity-Tag. Wir sprechen mit ihm über Klassismus und das ist für ihn ein Thema nicht zuletzt deswegen geworden, weil er selbst nicht in einer Akademikerfamilie groß geworden ist, sondern auf einem Bauernhof in Hohenlohe. Wie bäuerlich war Ihre Kindheit, Herr Hüttner? Wie müssen wir uns den Hof und eben Ihre Jahre dort vorstellen?
Ja, ich bin ja 1966 geboren und unser Hof war ein relativ kleiner Betrieb mit schlussendlich nur ein paar Tieren und glaube ich 13 Hektar mit Wald. Mein Vater hat immer nebenher bis 1983 auf dem Bau und im Sägewerk noch gearbeitet. Und das war schon, ja, wenn wir es jetzt unter diesem, ja, unter dem Blick des heutigen Abends hier sehen, war das natürlich schon ein relativ bildungsfernes Milieu, in dem ich da aufgewachsen bin. Wobei ich dazu sagen muss, dass meine leibliche Mutter, als ich 7 Jahre alt war, schwer erkrankt ist und dann auch, als ich 9 war, verstorben ist. Und ich habe dann mit 12 eine Stiefmutter noch bekommen, worüber ich auch sehr froh bin, die aber als Grundschullehrerin war und dadurch gab es dann, wie sage ich nenne das immer dann ein bisschen so eine Vermischung oder so eine Konfrontation auch von zwei verschiedenen, ja, Kulturen oder Berufen, kann man es ja auch nennen, was, glaube ich, für meine heutigen Eltern auch eine große Herausforderung war, aber sie haben es gut gemeistert. Also
Was?
insofern bin ich jetzt nicht so ein klassischer Vertreter einer, bis ich volljährig war, komplett in Armut gelebt haben. Das muss man
Ja.
vielleicht schon auch dazu sagen.
Aber was für
Und
Gepflogenheiten oder Umstände würden Sie in der Rückschau als besonders prägend betrachten?
naja, dass ich meine, ich war schon, es war schon auch selbstverständlich, dass ich zum Beispiel aufs Gymnasium kam, weil ich in der Grundschule wahnsinnig gute Noten hatte im Vergleich. Aber ich kann das schon auch erinnern, man ist ja dann so, wie alt ist man da, 10, 11, dass ich mich da schon fremd gefühlt habe, einfach im Gymnasium, ja, in der 5., 6., 7. Klasse. Ja, wie es da zugeht. Und das war schon nicht leicht. Und ich kann mich auch so erinnern, dass ich als Kind eben, ja, heute würde ich sagen, intellektuell immer hungrig war. Ja, ich habe immer Bücher gesucht. Ich bin in die Stadtbücherei gegangen, habe da stapelweise Bücher ausgeliehen. Und das sind alles Sachen, die auch andere Menschen genauso berichten in ihren Texten über, ja, über ihre Herkunft oder auch jetzt immer unter dem Label auch Klassismus.
Das heißt, Sie hatten
Und
als Kind auch schon eine Art von Klassenbewusstsein.
Nee,
Nee.
das glaube ich nicht. Aber ich denke natürlich, dass ich es leichter gehabt hätte, wenn ich einfach zum Beispiel mehr gefördert worden wäre. Ne? Also das ist ja das, was man ja diesem sogenannten Bildungshaushalten ja zuschreibt. Das merke ich jetzt auch, wie ich mit meinen Kindern irgendwie umgehe, dass man wirklich sagt, okay, komm, wir gehen hier mal zusammen in die Stadtbibliothek. Natürlich kannst du auch ein Instrument lernen. So gut, bei uns war es auch so, mein Bruder hat ein Instrument gelernt, weil das meinem Vater sehr wichtig war. Aber da hat man natürlich ein bisschen ein anderes Umfeld, ja, oder man hat auch vielleicht andere Gesprächsthemen, die man ja, man sagt ja nicht ohne Grund, man saugt es mit der Muttermilch irgendwie auf, ne?
Ja,
Und
was waren das dann für Situationen am Gymnasium, so dass Sie sagen, Sie haben sich da fremd gefühlt?
naja, ich glaube, es gab schon so eine Trennung zwischen den Kindern, die da aus der Stadt kamen und halt, ich sag mal, wo die Eltern ein Autohaus hatten oder Ärzte waren. Und dann gab es sozusagen ein Drittel, ich weiß es jetzt nicht genau, waren dann eben, waren von den Dörfern aus dem Umkreis. Das waren jetzt nicht alles nur Bauernkinder, sondern auch von anderen. Aber es war, glaube ich, es gab schon eine Trennung zwischen, ich sag mal, diesen Dorfkindern und den Stadtkindern. Oder ich weiß zum Beispiel, dass es mit meinem Vater ein Riesenkonflikt war. Wir mussten natürlich auch im Stall helfen, ab 12. 12, 13, 14 und dann gab es immer Stress, darf man dann danach duschen. Ja? Und das heißt, wenn man nicht duschen durfte, musste man am nächsten Morgen mit sozusagen ungeduscht mit dem Stall, mit dem Stallgeruch dann in die Schule. Das wollte ich natürlich nicht oder das will wahrscheinlich niemand. Und dann musste da ein halbes, dreiviertel Jahr, so, also denke ich, eine Weile sich auseinandergesetzt werden, bis dann geklärt war, nee, wenn wir schon im Stall helfen, dann muss man auch duschen dürfen danach. Ja. Und dass das sowas nicht selbstverständlich ist, zeigt ja, dass man sich jetzt aus Elternsicht nicht in die Situation reinversetzen kann, in die das Kind ist. Mhm. Ja. Und das ist natürlich schon eine Hürde oder eine Kränkung auch. Ja. Oder das ist ja auch schambesetzt, dass man denkt, oh, ich gehe jetzt da in die Klasse oder in den Aufenthaltsraum rein und meine Haare riechen nach Stall. So. Ja. Also das ist ja nicht was, was man unbedingt jeden Tag haben muss. Ne. Solche Sachen, aber ja.
Ihren Zivildienst nach dem Abitur haben Sie dann, 20 Monate lang waren das, auf einem Demeter-Bauernhof abgeleistet. Also doch das vertraute Umfeld, aber das hat Sie nicht bewogen, in dem Bereich zu bleiben. War die wichtig, diese Zivildienstzeit?
Ja, ich meine, das war bei uns räumlich in der Nähe, das war nur ein paar Kilometer weg und ich dachte, gut, Landwirtschaft, das kenne ich schon irgendwie. Ich dachte dann auch so, ja, Waldorf und so, das ist ja, also es war ja, wie Sie sagen, auf dem Demeterhof in so einer anthroposophischen Lebensgemeinschaft. Ja, die war jetzt nicht so prägend. Ich habe dann schon, ich meine, ich kannte das ja, ich konnte jetzt mit Tieren umgehen und melken und sowas, diese ganzen Sachen, da bräuchte ich mich jetzt nicht einarbeiten. Und das war, glaube ich, auch einfach ein bisschen pragmatisch. Ich habe dann nur aber gemerkt, dass ich im Studium, ich bin ja dann nach dem Zivildienst nach Konstanz gezogen, habe da 5 Jahre studiert an der Universität und bin dann nach Bremen umgezogen, wo ich jetzt ja auch lebe. Und da habe ich dann mich dann viel an der Universität auch im Rahmen meines Studiums nochmal mit Landwirtschaft beschäftigt. Und das ist mir aus heutiger Sicht, erscheint mir das kein Zufall zu sein. Ja, ich habe dann quasi ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Rückkehr ein bisschen gemacht, habe auch viele Bücher gelesen über Kindheit auf dem Land und Aufwachsen in den 50er Jahren und alles Mögliche.
Wie war es da mit der Fremdheit?
Ja, es war nicht ganz so fremd, wie es vielleicht für andere ist, weil, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, ich habe mich ja schon immer auch politisch sehr engagiert und viel gelesen und mich in Gruppen engagiert und dadurch war mir das so, wie soll man sagen, diese kulturelle Grammatik, die an der Universität so ist, die war mir jetzt nicht so fremd. Ich kannte die schon, man kann jetzt sagen, aus dem Jugendzentrum oder aus... Ich habe auch schon, ich sag mal, Bücher, die man vielleicht andere erst an der Uni gelesen, während des Studiums, die habe ich einfach schon im Zivildienst gelesen. Ja, das war dann für mich nicht so ein Riesensprung, wie das manche andere heute beschreiben. Ja, also nicht so ein Kulturbruch, dass ich mich jetzt komplett fremd gefühlt habe. Also das würde überhaupt nicht stimmen. Also ich habe natürlich meine Schwierigkeiten auch gehabt, aber ich habe mich an der Uni wohlgefühlt. Ich habe das Wissen wirklich aufgesaugt wie ein Schwamm. Ich kann mich noch erinnern, wie ich zum ersten Mal in diese Bibliothek reingelaufen bin und dachte, wow, das ist einfach toll. Und ich habe immer gedacht, sowas muss es irgendwo geben. Und jetzt bin ich da, wo es das gibt. Und es gibt hier, ja, wie soll man sagen, 100-meterweise Bücher. Und das fand ich einfach toll. Also so.
Und wie war es zu Hause dann? Also man kommt dann ja auch wieder zurück von der Uni oder zu einem Familienfest und gehört dann vielleicht da auch nicht mehr richtig dazu, weil die Themen, über die man spricht und nachdenkt, sich geändert haben oder die anderen das komisch finden, dass man jetzt Student ist. Wie war das?
Ja, das ist ja was sehr viele auch beschreiben. Also man, ja, der Fachbegriff dafür heißt, man macht eine Klassenreise, also von, ich sag mal, vom Milieu A zum Milieu B und dass man sich dann in beiden Milieus im Grunde nicht mehr sicher fühlt. Ne? Man hat ja das eine verlassen oder auch ein bisschen vielleicht verraten, je nachdem. Und man ist gleichzeitig sehr unsicher oder sehr selbstkritisch in diesem neuen Milieu. Ich habe das eigentlich, wie soll ich sagen, ich konnte mit meinen Eltern schon über Kinder und was ich so mache reden, aber es gibt schon eine Kluft, dass ich sag mal, mit den Verwandten, die über meine Mutter in die Familie gekommen sind, viel eher, ich sag mal, jetzt über meine Arbeit zum Beispiel reden kann oder über das, was mir intellektuell wichtig ist oder wo ich auch mein Selbstbewusstsein draus ziehe und sage, guck mal, ich habe hier ein Buch gemacht oder ich habe hier das und das gemacht, während ich das mit meinem Vater oder mit den Verwandten, die sozusagen ja aus der Ursprungsfamilie kommen, ist es viel schwieriger, weil die das einfach gar nicht verstehen, was ich da mache. Und
schmerzt Sie das?
Ja, weil das macht das Gespräch manchmal halt schwierig. Ne? Also gerade, wenn die Gegenseite natürlich ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass man sich stundenlang ihre Geschichten anhört. So. Und also da habe ich das dann schon gemerkt, was diese Entfremdung, die Sie angesprochen haben, aber während dem Studium eigentlich nicht. Da war mir das auch nicht so wichtig, glaube ich, das mitzuteilen. Also das ist bei mir eigentlich erst die letzten Jahre sogar stärker geworden als noch vor 20 Jahren oder vor 25, als ich studiert habe.
Und über diesen Spagat zwischen Wissenschaftslaufbahn und nicht akademischer Herkunft haben Sie gerade auch ein Buch rausgegeben. Wir haben es schon erwähnt, mit vielen Erfahrungsberichten zusammen mit dem Historiker Riccardo Altieri, Klassismus und Wissenschaft. Wie kamst du zu diesem Buch, Herr Hüttner? Was gab den Anstoß?
Den Anstoß gab, dass ich 2017 den Riccardo Altieri kennengelernt habe und wir uns beim Bier unterhalten haben, wie unser familiäres Umfeld reagiert, wenn wir sagen, oh, wir haben hier was Tolles gemacht, ein Buch gemacht oder wir haben vor zu promovieren in seinem Fall und dass wir da eben auf sehr viel Unverständnis stoßen oder ja, die Reaktionen manchmal so auch so ein bisschen skurril sind. Und wir mussten dann sehr lachen, als wir gesagt haben, Mensch, so geht's mir auch. Das war am Rande einer Tagung in Würzburg und dann ein paar Wochen später haben wir E-Mail-Austausch gehabt und haben gesagt, Mensch, das sollte man doch eigentlich mal aufschreiben, weil es gibt doch sicher sehr viele Leute, denen es auch so geht wie uns. Da, wie gesagt, das war 2017, da wussten wir ja noch nicht da wussten wir ja noch nicht, dass es Klassismus so ein Mega-Thema werden würde wie jetzt die letzten 12 Monate. Und haben dann überlegt, ja, wie könnte man das am schlauesten machen? Und haben dann gedacht, naja, wir machen einfach eine öffentliche Ausschreibung und sagen, hallo, wir wollen ein Buch machen zu dem und dem Thema. Also jetzt kein Theoriebuch, kein Soziologiebuch, sondern wo Menschen ihre Lebensgeschichten aufschreiben können. Wir haben sogar gesagt, ja, ihr könntet sogar einen Comic einreichen oder eine Zeichnung oder was auch immer. Und haben das dann über die dementsprechenden Kanäle, ist ja heute im Internetzeitalter nicht so schwierig, gestreut. Und haben wirklich einen riesen Rücklauf gehabt, also für, wenn man so sich im Wissenschaftlichen so ein bisschen auskennt, also wir haben, über 50 Rückmeldungen gehabt und mussten dann natürlich auswählen, haben dann gesagt, okay, die 24 waren es, glaube ich, ursprünglich, die Beiträge nehmen wir auf, haben dann parallel einen Verlag gesucht, haben auch einen Wissenschaftsverlag in Marburg gefunden, der auch dem Verband, also dem Bund Demokratischer Wissenschaftlerinnen angegliedert ist, die waren auch total interessiert, haben gesagt, Mensch, toll, das ist ein wissenschaftliches Thema und haben dann diese Beiträge im Grunde ja eingesammelt. Wir hatten dann auch noch einen relativ hohen Ausfall. Also wir haben jetzt im Buch, glaube ich, 16, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, drin und haben die dann ja, natürlich einmal Korrektur gelesen, viel mit den Autorinnen auch hin und her gemailt und haben dann dieses Buch gemacht und haben gedacht, naja, das wird keinen Menschen interessieren. Das ist jetzt so ein Spinnerthema von mir und Riccardo. Und man muss halt sagen, die Resonanz war überwältigend. Ja, also das kam im August letztes Jahr raus und am Weihnachten war es ausverkauft. Wobei man dazu sagen muss, ich hoffe, ich verrate jetzt keine Geheimnisse, wenn ich sage, die erste Auflage war 400 Exemplare, was aber für einen Wissenschaftsbetrieb absolut üblich ist. Und der Verlag hat sich natürlich auch gefreut. Es gab auch viele Veranstaltungen. Wir wurden eingeladen zu, also so Online-Veranstaltungen, wie es momentan ja auch sehr üblich ist. Und wir haben immer sehr gute positive Resonanz gehabt, auch wenn wir das sozusagen bei solchen Online-Formaten auch vorgestellt haben. Ja, wir haben manchmal, ja.
Wir sind jetzt alle schon ganz neugierig auf dieses Buch und wir haben tatsächlich ja in unserer Sendung SWR 2 Leben heute Nachmittag einen dieser Texte zum Hören produziert. Da hören wir vielleicht kurz nochmal einen Ausschnitt von einer anonym gebliebenen Autorin, die sich hier Sarah nennt und unter anderem eben den Kulturschock Gymnasium beschreibt, als die Eltern ihrer Mitschülerinnen plötzlich nicht mehr Friseurin oder Busfahrer waren, sondern Anwälte und Ärztinnen und wie sie sich für ihre Herkunft geniert hat und dann auch lieber keinen für die Referatsvorbereitung zu sich nach Hause einlädt. Und dann ging's an die Uni.
Während ich mich komplett allein durch Infotage, NC-Regelungen und Formulare gearbeitet habe, sind andere zum Studieren mal eben direkt nach Oxford gegangen. Ich frage mich bis heute, wie sie das organisiert haben. Meine Mutter hat mir während des Studiums jahrelang durchaus gut gemeinte Stellenausschreibungen von Ausbildungen im öffentlichen Dienst geschickt und tut dies eigentlich bis heute. Der einzige Kommentar von Oma zu meinem Studium war immer, meine Mutter hat immer gesagt, leg dich nicht mit Politik an, denn dit fängt mit Po an. Tja, ansonsten ging's so weiter. Väter, die plötzlich Professoren sind, ach ja, muss es ja auch geben. Und neue Freundinnen, die sich mal zum gemeinsamen Musizieren verabreden. What? Und deren Eltern ihre Hausarbeiten Korrektur lesen, während Mama meine Bachelorarbeit, nachdem sie fertig war, mit »Ach, versteck doch eh nischt« abwinkt. Gemeinsame Urlaube mit Freundinnen, in denen ich immer wieder komplett ratlos in Kunstmuseen vor Bosch oder Kandinsky statt in der Haupt-Touri-Shoppingmeile stehe. Omas und Opas, die Großmutter und Großvater heißen Oder eh schon tot sind, weil Akademikerinnen einfach später Kinder kriegen und sich das über die Generation hinweg halt bemerkbar macht.
Aus dem Text von Sarah in Klassismus und Wissenschaft, herausgegeben von Bernd Hüttner und Riccardo Altieri. Warum war es wohl für die Autorin eine Hürde, Herr Hüttner, hier mit Klarnamen aufzutreten?
Oh, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber sie ist ja in dem Buch nicht die Einzige. Ich glaube, dass sich manche einfach auch nicht so persönlich, so persönlich zeigen wollen. Ja, ich meine, wenn man jetzt sagt, ich mache da meinen Klarnamen hin, schreibe da über meine Familie oder auch über mich selber, dann ist es ja nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Ja, da kann man ja noch 5 Jahre später drauf angesprochen werden. Ja, und das ist ja auch nicht so einfach, sich so persönlich dann so in die Öffentlichkeit aufzustellen. Ja, insofern habe ich da schon Verständnis, und ich glaube, es waren 4 der 16, also ein Viertel, die unter dem Pseudonym gewählt haben. Das hatten wir auch angeboten in unserer Ausschreibung, um eben die Hürde ein bisschen niedriger zu machen für die Menschen, die das nicht wollen.
Ein österreichischer Autor beschreibt, wie seine Eltern ihn an der Hauptschule angemeldet haben, obwohl das Gymnasium näher war und sein Weg zur Grundschule jeden Tag an diesem Gymnasium vorbeigeführt hatte. Und er hat diese Entscheidung für die Hauptschule damals auch gar nicht hinterfragt, weil es diesen Wert der höheren Schullaufbahn in dieser Familie nicht gab. Es kam gar niemand auf die Idee. Wie wichtig ist dieser Aspekt als Aufstiegsverhinderung?
Naja, das ist ja ein bisschen manchmal eine zynische Sache, dass ich glaube, ich viele Eltern schon, oder manche beschreiben das auch, oder ich kann mir das auch denken, die halt sagen, ja, okay, wenn mein Kind jetzt aufs Gymnasium geht, dann kann ich dem einfach nicht mehr helfen ab der 5. Klasse, ja. Und deswegen wird es vielleicht schwerer haben, dann ist es doch schlauer, oder auch im Interesse des Kindes quasi, auf die Realschule oder vielleicht sogar auf die Hauptschule, die es zumindest in manchen Bundesländern ja auch gar nicht mehr gibt, zu gehen. Aber dass man damit natürlich Chancen beschneidet, ist ja sozusagen die unweigerliche Folge. Oder man muss eben ja viele Umwege machen, ja, die ja auch, es gibt ja auch literarische Bücher, wo Menschen auch so ihre Klassenreise beschreiben, die dann sagen, ja, ich war zuerst auf der Hauptschule, dann habe ich eine Lehre gemacht, dann habe ich irgendwie Realschulabschluss nachgemacht, dann war ich noch auf dem Abendgymnasium und ich sag mal, dann mit 24 bin ich dann an die Uni gekommen, also 5 oder wenn ich 6 Jahre später, als man es eigentlich normalerweise, in Anführungsstrichen normalerweise macht. Und das ist natürlich schon ein Problem in einem Bildungssystem, was Kinder so früh ja selektiert. Ja, im Grunde wird ja mit dem Übergang von Klasse 4 auf 5 wird ja festgelegt, ob du mal an eine Uni darfst oder nicht. Oder wenn dann sozusagen nur auf dem sogenannten zweiten Bildungsweg mit noch höherem Aufwand als eh schon. Ja, also deswegen ist es schon, ich würde das jetzt nicht direkt immer nur hundertprozentig ablehnen. Da ist schon auch so ein fürsorglicher Aspekt drin. Und deswegen müsste es natürlich mehr Unterstützungsstrukturen geben, ja, dass auch die Lehrer da vielleicht ein bisschen weiterdenken oder auch andere Menschen. Und viele auch in diesen autobiografischen Berichten in unserem Buch, aber auch in anderen Büchern, die beschreiben ja, dass es oft eine oder zwei Personen gab, die sich total für sie eingesetzt haben. Das kann eine Tante sein, das kann der Fußballtrainer sein, das kann, oft ist es natürlich ein Lehrer, eine Lehrerin, die dann auch manchmal gegen das Interesse oder den Willen der Eltern sagen, nee, das Kind, also ist jetzt anders als in dem Beispiel, was Sie genannt haben, nein, die dann zu den Eltern sagen, nee, das Kind kann sehr wohl aufs Gymnasium gehen. Ja.
Als Sie für Ihr Buch die Beiträge gesammelt haben, bekamen Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, auch Kritik zu hören, nämlich, dass dieser Begriff des Klassismus die Klassenverhältnisse nicht erklärt, sondern eher verschleiert. Da müssen wir vielleicht nochmal drüber reden.
Ja, das ist natürlich eine sehr umstrittene Diskussion, wo es viel um Definitionen geht, wo oft auch, wir nennen das irgendwelche Strohmänner aufgebaut werden, um was es bei Klassismus angeblich geht, und dann wird auf diese Strohmänner irgendwie eingedroschen. Unser Buch ist ja der Ansatz, ich habe es schon gesagt, wir wollten ja kein Theoriebuch machen und eine neue Klassendefinition oder was auch immer da liefern. Das können andere machen, die das auch besser können. Sondern uns ging es darum, den Menschen eine Stimme zu geben, ja, und denen, die dort schreiben und auch denen, die das lesen, zu zeigen, ihr seid nicht allein, ja, ihr seid nicht an eurer Situation schuld, sondern es gibt viele andere, die ähnlich fühlen, die ähnlich denken, die sich vielleicht ähnliche Schwierigkeiten haben, die sich ähnliche Kämpfe auch ausfechten. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Das zeigt jetzt die Resonanz. Das konnten wir vorher noch nicht wissen, aber ich glaube, die Resonanz zeigt es, dass uns das eben auch gelungen ist. Und das ist ja auch so ein Aha-Effekt, wenn man sagt, okay, ich fühle mich oft so und so, und dann plötzlich habe ich dafür einen Begriff, der mir diese Situation, meine eigene Situation oder meine Schwierigkeiten vielleicht auch erklärt. Und diese Klassismusdiskussion im Feuilleton, in den sogenannten Qualitätsmedien, läuft ja oft so, dass Menschen, die sich mit dem Thema gerade mal 8 Wochen beschäftigen, auch mit niemand, der dazu was publiziert hat, gesprochen haben, dann irgendwelche steilen Thesen raushauen, über die wir ehrlich gesagt oft, die sich schon länger damit beschäftigen, eigentlich nur den Kopf schütteln oder lachen oder die mittlerweile auch einfach ignorieren, weil es einfach so unterirdisch ist, dass wir sagen, das ist jetzt die Spucke nicht wert, dass wir uns damit irgendwie auseinandersetzen und daran abarbeiten.
Verstehe, ja. Also ich würde jetzt natürlich gern fragen, was sind das für blödsinnige, aber vielleicht sprechen wir lieber über die nicht blödsinnigen. Ich meine, es klang vorher schon kurz an, dass es diesen Aspekt gibt, dass wenn man Klassismus jetzt mit in diese Identitätsdebatte mit reinnimmt, dass es dann zu sehr nur noch darum geht, um Anerkennung von Minderheitenpositionen und nicht um eine Änderung der Strukturen. Im Spiegel habe ich neulich gelesen, um jetzt eins der Medien zu zitieren, dass man sich in aufgeklärten und wohlhabenden Milieus zwar entschieden gegen Klassismus aussprechen mag, aber abgeben will man halt nicht, sondern man klatscht halt vom Balkon, das Thema hat man auch. Oder man geht dem Paketboten 2 Treppen entgegen, wovon ein prekär Beschäftigter seinen Kindern keine Schuhe kaufen kann. Wie lässt sich das lösen?
Naja, das können natürlich die wenigen Aktivistinnen, die ich jetzt kenne, die sich da um Klassismus kümmern, das können die natürlich nicht lösen. Also das mit dem Klatschen vom Balkon, das wäre ja Aufgabe, ja, als Politologe würde ich jetzt sagen, der gesellschaftlichen Großeinrichtungen, ja, wie Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, das wäre ja deren Aufgabe. Das kann man jetzt nicht, ich sag mal, vielleicht 200 oder 300 Menschen zuschreiben, von denen die Hälfte noch Studierende irgendwie sind. Das ist ja gerade auch dieser Widerspruch, dass dann gesagt wird, ja, ihr wollt ja gar nicht die Welt komplett umstürzen. Ja, das, was natürlich absurd ist, wenn einem der Spiegel oder auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder andere solche Medien diesen Vorwurf machen, die ja sonst in ihrer Berichterstattung auch nicht dafür schreiben, dass man die Gesellschaft irgendwie grundlegend in Frage stellt oder auch, ich sag mal, nur ganz sozialdemokratisch mehr soziale Gerechtigkeit herstellen.
Na, aber der Vorwurf richtet sich doch an die Arrivierten, die das Thema nicht zu Ende denken.
Ja, okay, wenn Sie das so interpretieren, dann würde ich da auch mitgehen, weil natürlich kann es nicht, das habe ich ja auch eingangs versucht zu sagen bei der Debatte über Diversity, es kann natürlich nicht ausreichen, dass man jetzt sagt, okay, wir brauchen jetzt noch ein paar mehr migrantisch aussehende Menschen in Führungspositionen, ja, das ist auch wichtig, das ist auch unbenommen, die sollen das auch machen, aber das würde mir oder dem Spektrum oder in den Strukturen, in denen ich so unterwegs bin, uns würde das eben nicht ausreichen. Natürlich muss es eine radikale gesellschaftliche Umsteuerung irgendwie geben, ja, Reichtum muss umverteilt werden, etc. pp. Und dafür braucht man ja auch Bündnispartner. Ne? Wir sagen ja auch nicht, dass es keine Unterschiede zwischen Menschen irgendwie gibt. Im Gegenteil, wir sagen ja eher, dass die Bewertung, ja, wie diese Unterschiede bewertet werden, dass das Problem ist, ja, dass da eine Hierarchisierung reingemacht wird und auch eine Wertung, die ja oft auch eine Abwertung einfach schlicht ist, ja, dass wir die einfach auch kritisieren. Und da suchen wir auch Bündnispartner und sind manchmal auch vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, dass vielleicht Leute, von denen wir gedacht hätten, ja gut, die sind vielleicht für das Thema offen, also dann komplett kontra argumentieren, ja, was wir manchmal so gar nicht nachvollziehen können, aber ist dann auch irgendwie Tatsache.
Ich meine, immerhin kommt durch diese ganze Diversitätsdebatte jetzt auch dieses Thema der Diskriminierung aufgrund sozialer Zugehörigkeit wieder ins Blickfeld. Haben Sie denn das Gefühl, es bewegt sich ein bisschen was?
Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Erfolg, dass dieses Thema oder auch der Begriff jetzt stärker in der Öffentlichkeit ist, weil natürlich, ich sag mal, mit so einem Buch erreichen wir ja jetzt auch nicht so viele Menschen. Ja, wir erreichen natürlich die, die uns jetzt kennen oder über soziale Medien irgendwie bei uns andocken oder so. Aber es gibt natürlich noch viel mehr sogenannte Betroffene. Und natürlich ist es gut, wenn an Schulen irgendwie Aufklärungsarbeit über Diversität irgendwie gemacht wird, wenn sie denn gemacht wird auf vernünftige Art und Weise, was ich jetzt gar nicht beurteilen kann. Aber das würde ich natürlich schon begrüßen.
Ja. Jetzt sind wir schon am Ende der Sendung, Herr Hüttner. Ich hätte gern auch noch mehr mit Ihnen über die Geschichten aus Ihrem Buch geredet, aber dann sollen es die Leute halt lesen, oder? Klassismus und Wissenschaft, sage ich nochmal. Danke, dass Sie in der Sendung waren.
Ja, ich danke für die Einladung, Herr Lechler.
SWR 2 Tandem mit Bernd Hüttner. Die Redaktion hatte Nadja Ode und in der Technik saß Heike Reinhardt. Ich bin Bernd Lechler. Haben Sie einen schönen Abend.